Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Stell dir vor, du hast gerade im Krankenhaus dein Baby geboren. Die ersten Stunden sind vorbei. Ihr habt euch kennengelernt, gekuschelt, vielleicht schon das erste Mal gestillt oder das Fläschchen gegeben. Und dann? Dann fährst du nach Hause. Schon wenige Stunden nach der Geburt. Und statt Kliniktrubel und fremder Bettwäsche stellt der Liebste ein Tablett mit kleinen Knabbereien und Getränken ans Bett und kuschelt sich dann dazu. Du liegst im eigenen Bett, isst das, worauf du wirklich Lust hast, niemand kommt zur Visite rein, niemand schiebt einen Essenswagen durchs Zimmer und niemand schnarcht im Nachbarbett. Klingt gut? Ich finde es ja total erstaunlich, aber nur ca. 3% der Frauen, die in einer Klinik gebären, entscheiden sich in Deutschland für diese Option. Warum eigentlich? Genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und wir sprechen heute über die ambulante Klinikgeburt. In dieser Folge erfährst du, wie eine ambulante Geburt abläuft, für wen sie geeignet ist, wann sie keine gute Idee ist und welche Vorbereitungen du treffen solltest. Denn eine ambulante Geburt ist eine total schöne Sache. Aber ich glaube, viele finden das irgendwie unheimlich, so schnell nach Hause zu gehen. Vielleicht kann ich euch die ambulante Geburt ja mit dieser Folge ein bisschen näher bringen. Ich bin nämlich ein großer Fan davon, die Wochenbettzeit so schnell es geht in die eigenen vier Wände zu verlegen. Und die Familien, die sich dafür entscheiden und die ich nachbetreue, sind fast immer sehr begeistert davon. Aber fangen wir mal am Anfang an. Was ist eine ambulante Geburt überhaupt? Eine ambulante Geburt bedeutet, dass du dein Baby ganz normal, also was ist schon normal, aber ebenso wie die meisten Menschen in der Klinik zur Welt bringst. Wenn es dir und deinem Baby danach gut geht, so wie das in den allermeisten Fällen ist, könnt ihr die Klinik schon wenige Stunden nach der Geburt wieder verlassen. Die Geburt findet also in der Klinik statt. Das Wochenbett verlagert sich dann fast direkt nach Hause statt auf die Wochenbettstation. Und wie läuft das jetzt konkret ab? Nach der Geburt habt ihr erstmal Zeit anzukommen. Ihr kuschelt, bondet, ihr lernt euch kennen. Falls eine Geburtsverletzung versorgt werden muss, geschieht das natürlich direkt nach der Geburt. Auch die U1, also die erste Untersuchung des Babys, wird durchgeführt. Bevor ihr nach Hause dürft, schaut die Hebamme nochmal, ob alles in Ordnung ist. Dem Baby muss es gut gehen. Es sollte selbstständig trinken, normal atmen und insgesamt einen stabilen Eindruck machen. Zusätzlich wird noch das Pulsoximetrie-Screening durchgeführt. Dabei wird überprüft, ob Hinweise auf bestimmte angeborene Herzfehler vorliegen. Aber nicht nur das Baby wird untersucht. Auch bei dir wird geschaut, ob alles in Ordnung ist. Ist dein Kreislauf stabil? Hat sich die Gebärmutter gut zusammengezogen? Ist die Nachblutung regelrecht? Sind Blutdruck, Puls und Temperatur normal? Du solltest einmal selbstständig auf der Toilette gewesen sein. Und wenn du magst, gehst du duschen. Für uns Hebammen ist die erste Dusche immer der ultimative Kreislauftest. Wenn dir dabei noch schwindelig wird, dann bleibst du vielleicht lieber noch etwas. Wenn alles passt, steht der Entlassung nichts im Weg. Meistens ist das etwa 4 Stunden nach der Geburt der Fall. Eigentlich alles ganz einfach. Warum entscheiden sich trotzdem so wenige dafür? Viele Familien verbinden Sicherheit automatisch mit einem längeren Klinikaufenthalt. Ich verstehe das total. Aber die Frage ist, braucht wirklich jede Mutter und jedes gesunde Neugeborene mehrere Tage Überwachung in der Klinik? Und die Antwort ist natürlich nein. Für die meisten Familien reicht eine gute Betreuung zu Hause völlig aus. Es ist aber so, dass ambulante Geburten von Kliniken eigentlich nicht aktiv beworben werden. Das liegt vor allem an den Fallpauschalen. Abrechnungstechnisch ist das für die Kliniken nicht attraktiv. Deshalb beschäftigen sich viele werdende Eltern gar nicht mit dieser Möglichkeit. Aber das holen wir ja jetzt nach. Eine gute Voraussetzung für eine ambulante Geburt ist eine gute Vorbereitung. Eine ambulante Geburt sollte schon etwas vorbereitet werden. Das ist kein Hexenwerk, darf aber gerne rechtzeitig passieren. Du solltest dir beispielsweise zeitig eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung organisieren. Sie begleitet euch im Wochenbett, schaut, ob die Rückbildung ordnungsgemäß funktioniert, beobachtet den Wochenfluss und schaut auch nach dem Baby. und sie ist die erste Ansprechpartnerin für Fragen, Unsicherheiten und Auffälligkeiten. Deshalb solltet ihr euch möglichst früh in der Schwangerschaft um eine Hebamme kümmern. Je nach Region am besten extrem früh. Außerdem braucht ihr einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin für die U2. Diese Untersuchung findet zwischen dem 3. und dem 10. Lebenstag statt. Manche Praxen bieten dafür Hausbesuche an, die meisten allerdings nicht. Das solltet ihr vorher abklären. Welche Untersuchungen stehen denn überhaupt nach der Entlassung noch an? Die meisten Untersuchungen, die bei einem mindestens dreitägigen Klinikaufenthalt automatisch erledigt würden, organisiert ihr bei einer ambulanten Geburt selbst. Dazu gehört das Neugeborenen-Screening, auch Fersenbluttest genannt. Mit diesem Screening wird das Blut auf verschiedene seltene angeborene Stoffwechsel- und Hormonerkrankungen sowie auf Mukoviszidose und schwere Immundefekte getestet. Der Test wird zwischen der 36. und 72. Lebensstunde durchgeführt. Oft übernimmt das die Wochenbetthebamme, ganz bequem bei euch zu Hause. Wichtig ist aber, dass die erforderliche ärztliche Aufklärung vorher erfolgt ist. Das kann entweder schon deine Gyn bei einer der Vorsorgeuntersuchungen noch in der Schwangerschaft machen oder eine der Ärztinnen in der Klinik vor der Entlassung. Wir dürfen das Screening nämlich nur nach zuvor erfolgter ärztlicher Aufklärung abnehmen. Ansonsten muss das der Kinderarzt machen. Die U2 beim Kinderarzt steht innerhalb der ersten 10 Lebenstage an. Das ist oft die größte organisatorische Hürde, denn dazu müsst ihr kurz euer Wochenbettlager verlassen. Also, wenn ihr mitgeht. Aber zumindest bei stillenden Wöchnerinnen muss das meistens sein. Es ist also eine kleine Störung der Wochenbettruhe nötig. Die muss aber nicht direkt am 3. Tag sein, wie das in der Klinik üblich ist. Ihr könnt die U2 bis zum 10. Lebenstag des Babys durchführen lassen. Könnt euch also auch erstmal eine gute Woche Zeit lassen. Danach ist es meistens schon ganz gut möglich, so einen kleinen Ausflug einzubauen und manchmal sogar ganz schön mal kurz rauszukommen. Viele Wöchnerinnen merken dann aber auch, dass so ein Event schon noch ganz schön anstrengend ist. Ich würde daher empfehlen, an dem Tag nichts weiteres einzuplanen und sich danach gut auszuruhen. Und innerhalb der ersten beiden Lebenswochen sollte auch das Hörscreening durchgeführt werden. Nicht jede Kinderarztpraxis besitzt die notwendigen Geräte. Deshalb lohnt es sich, frühzeitig nachzufragen, wo ihr diesen Termin wahrnehmen könnt. Manche Kliniken stellen Listen zur Verfügung, welche Kinderärzte oder HNO-Praxen das machen. Ansonsten kann euch sicher eure Hebamme oder das Internet weiterhelfen. Wenn ein Hüftultraschall notwendig ist, findet der standardmäßig meist erst deutlich später im Rahmen der regulären U3 statt. Wie dringend es ist, kann entweder noch in der Klinik oder spätestens bei der U2 mit dem Kinderarzt besprochen werden. Ab dem 5. Lebenstag beginnt außerdem die Vitamin-D-Prophylaxe. Die ersten Vitamin-D-Tabletten dafür bekommt ihr von der Geburtsklinik. Danach gibt es jeweils ein Rezept vom Kinderarzt. Über all diese Themen werdet ihr vor der Entlassung ausführlich aufgeklärt. Aber kommen wir doch mal zu den Vorteilen einer ambulanten Geburt. Viele Familien berichten, dass sie sich zu Hause einfach schneller erholen. Und ehrlich gesagt kann ich das gut nachvollziehen. Zu Hause gibt es einfach keinen Stationsalltag, keinen Schichtwechsel, keine Zimmernachbarin, keine festen Essenszeiten, vor allem kein Klinikessen, sondern bestenfalls das, was ihr gerne esst. Ihr könnt euren eigenen Rhythmus finden. Es ist einfach insgesamt ruhiger. Kein Klingeln und Piepen, keine anderen Babys, keine Besucher, außer die, die ihr reinlasst. Und es hat einfach was, in diesen ersten Tagen mit Baby so seinen eigenen Space zu haben. Viele Familien genießen es total, diese Zeit ungestört miteinander verbringen zu können. Auch Geschwisterkinder und PartnerInnen sind von Anfang an selbstverständlich dabei und auch gefordert. Tatsächlich passiert es sonst manchmal, dass die Wöchnerin dann nach 3 Tagen Klinik schon so einen Wissensvorsprung hat oder im Handling schon routinierter ist, und dann macht das manchmal was in der Paardynamik. Wenn ihr ein Familienzimmer habt, ist das oft anders. Aber zu Hause ist es oft so, dass die PartnerInnen häufiger das Wickeln und Trösten und alles außer Stillen übernehmen. Studien zeigen außerdem, dass Frauen nach ambulanten Geburten häufig zufriedener mit ihrem Geburtserlebnis sind und seltener depressive Verstimmungen entwickeln. Und auch das Stillen gelingt oft leichter, wenn die ersten Tage in einer ruhigen und vertrauten Umgebung stattfinden. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Der größte Nachteil ist die sogenannte Hohlschuld. Ihr müsst euch selber um Termine und Organisation kümmern. Das nimmt euch dann niemand ab. Außerdem gibt es zu Hause keinen Klingelknopf. Wenn ihr nachts Fragen habt, steht nicht automatisch jemand im Zimmer. Dafür habt ihr aber eure Hebamme als Ansprechpartnerin. Wenn also tatsächlich eine Komplikation auftreten sollte, beispielsweise eine stärkere Nachblutung, müsst ihr erst wieder den Weg in die Klinik zurücklegen. Das ist ja genau der Grund, warum manche die ambulante Geburt scheuen. Daher will ich euch das hier auch nicht verschweigen. Und manche Frauen merken zu Hause auch, wie schwer es ihnen fällt, wirklich im Bett zu bleiben. Die Versuchung, sich gerade selber die Tasse Tee zu holen, schnell noch eine Waschmaschine anzuschmeißen oder fix was aufzuräumen, ist in den eigenen vier Wänden manchmal ein Problem. Je nach Typ Mensch, höre ich häufig. Wann kommt eine ambulante Geburt nicht in Frage? Eine ambulante Entlassung setzt voraus, dass Mutter und Kind gesund und stabil sind. Treten während oder nach der Geburt Auffälligkeiten auf, bleibt ihr selbstverständlich länger in der Klinik. Das kann zum Beispiel sein bei auffälligen Herztönen des Babys unter der Geburt oder anderen Stresszeichen des Babys wie dickgrünem Fruchtwasser oder bestimmten Infektionsrisiken, wenn ihr zum Beispiel schon sehr lange vor der Geburt einen Blasensprung hattet. Auch bei Anpassungsstörungen des Neugeborenen wie Atemproblemen, also insgesamt bei erhöhtem Überwachungsbedarf bei Mutter oder Kind. Dann bleibt ihr natürlich einfach so lange, wie es medizinisch sinnvoll ist. Das können einige Stunden oder Tage sein, je nachdem. Lasst uns das Ganze mal zusammenfassen, quasi als eine Art Checkliste ambulante Geburt. Wenn ihr eine ambulante Geburt plant, würde ich euch empfehlen, sucht euch früh eine Wochenbetthebamme. Klärt rechtzeitig die U2 beim Kinderarzt. Informiert euch darüber, wer wo welche Screenings macht. Holt euch die notwendigen Aufklärungsunterlagen für das Neugeborenen-Screening und, das hört ihr jetzt ganz sicher nicht zum ersten Mal, macht Meal Prep. Kocht ein paar Mahlzeiten vor und friert sie ein und kauft Lebensmittel auf Vorrat ein. Vielleicht überlegt ihr auch noch, wer euch in den ersten Tagen etwas unterstützen kann, beziehungsweise plant das Wochenbett einfach gut. Ist der Partner wirklich fest zu Hause und wenn ja, dann wie lange? Wer steht noch zur Verfügung? Familie, Freunde oder gegebenenfalls eine Haushaltshilfe oder Mütterpflegerin? Wer kann mal kochen oder einkaufen gehen? Selbst wenn der Partner oder die Partnerin da ist, derjenige sollte auch ein bisschen das gemeinsame Ankommen genießen dürfen. Das kommt manchmal etwas zu kurz, wenn er alles alleine machen muss. Kommt natürlich auch immer sehr auf den kleinen Menschen an, der da geboren wurde. Welche Persönlichkeit der mitbringt und wie intensiv es dadurch wird. Wichtig ist, dass du nichts machen musst, außer kuscheln, gegebenenfalls stillen und dich ausruhen und der Regeneration und Heilung Raum geben kannst. Damit bist du mehr als beschäftigt. Die Partnerperson sollte sich um alles andere kümmern. Dass du leckere, möglichst auch gesunde Mahlzeiten bekommst, dass die Wohnung, speziell das Badezimmer, sauber ist und du dich wohlfühlst. Dass alles da ist, was ihr so braucht oder es schnell besorgt. Also Essen, Trinken, Snacks, Windeln, Binden, Cremes für den Windelbereich oder die Brustwarzen und was sonst noch so anfällt. Zwei Sätze noch zum Schluss. Zu Argumenten, die ich öfter mal höre, die gegen eine ambulante Geburt sprechen würden. Erstens, die U2 könne nur im Krankenhaus stattfinden. Das stimmt natürlich nicht. Jede Kinderärztin und jeder Kinderarzt kann die U2 ganz regulär ambulant durchführen. Man muss sich eben nur selber drum kümmern. Und zweitens, zu Hause bemerkt man eine Gelbsucht beim Baby nicht gut. Auch das stimmt so nicht. Die meisten Neugeborenen entwickeln die sogenannte Neugeborenen-Gelbsucht, also ihren höchsten Bilirubinwert, erst einige Tage nach der Geburt, also zu einem Zeitpunkt, an dem viele Familien sowieso längst wieder zu Hause sind. Genau deshalb schaut die Wochenbetthebamme bei ihren Besuchen auch immer auf die Hautfarbe und das Allgemeinbefinden des Babys. Einige Hebammen haben sogar ein Gerät zum Testen des Biliwertes oder verweisen euch bei Bedarf an die Kinderärztin. Alles klar. Fassen wir nochmal zusammen. Es geht immer darum, welche Form der Betreuung ihr euch wünscht und was zu euch passt. Für manche sind das ein paar Tage auf der Wochenbettstation. Für andere beginnt das Wochenbett am liebsten schon wenige Stunden nach der Geburt zu Hause. Entscheidend ist vor allem eine gute Vorbereitung und ein stabiles Netzwerk aus Hebamme, Kinderärztin und Unterstützung zu Hause. Dann kann der Start ins Wochenbett sehr entspannt verlaufen. Ich hoffe, diese Folge hat euch geholfen, eure Möglichkeiten besser einzuschätzen und die Entscheidung zu treffen, die zu euch und eurer Familie passt. Ansonsten ist es immer toll, euch dazu mit anderen Eltern mal auszutauschen. Macht das gerne. Bei mir in den Kursen ist die Vorbereitung des Wochenbetts immer ein heiß diskutiertes Thema, wie die Paare das handhaben wollen, ob ambulant oder stationär und wie das mit den Besuchsregelungen sein soll und was man alles vorbereiten kann. Ich finde so einen Austausch immer echt wertvoll. In meinen Live-Kursen hier in Berlin hat es seinen festen Raum und auch in den Live-Sessions meiner Streaming-Kurse findet es immer wieder statt. Also findet eure kleine Austauschbubble. Das Thema dieser Folge war auch wieder ein Wunschthema von euch. Schreibt mir gerne, wenn ihr weitere Wünsche habt, wenn ihr selbst mit mir über ein Herzensthema von euch sprechen wollt, in dem ihr eine Expertise habt, oder wenn ihr mir gerne von eurer Geburt berichten möchtet. Dazu kommentiert einfach direkt hier bei eurem Streaming-Anbieter oder im Instagram-Post zu dieser Folge. Die Studien und weiterführenden Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss und ciao, ciao.